Servus Ursula, hast Lust, fahren wir auf einen Kaffee?
Gern. Ins Kaffeehaus?
Na, ich glaube, wir sollten irgendjemanden haben, der uns ein bisschen was erzählt über Kaffee und Kaffeehauskultur in Österreich.
Und den wir ein bisschen ausfragen können. Meine Lieblingsfrage ist, was heißt guter Kaffee? Da kann man vortrefflich streiten drüber, finde ich. Was ist für dich guter Kaffee?
Ich trinke die ganze Range von Kaffee, den du als nicht gut bezeichnen würdest, bis zu Espresso. Das heißt von Decoffee Kaffee, Kaffeehag zum Beispiel, Nescafé, wenn es schnell gehen soll und ich meinen Heferl mache. Und dann mache ich mir wieder einen Espresso und bereite ihn mit Liebe zu.
Okay, das heißt, es gibt schon eine große Bandbreite auch zwischen dir und mir, was wir unter gut verstehen. Ist dir wichtig, ganz ein anderer Aspekt, wo der Kaffee herkommt oder ob der, weiß ich nicht, bio oder zertifiziert oder Fairtrade ist?
Bei mir steht eigentlich das Ritual des Kaffeetrinkens im Vordergrund.
Okay, das kann ich nachvollziehen, aber ich würde sagen, wir schauen einmal zum Profi in die Wiedner Hauptstraße, wie der das sieht.
Und da nehmen wir unsere Hörerinnen und Hörer mit. Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt und heute, was in die Tasse kommt. Ich bin Christoph Zezerle.
Und ich bin Ursula Riegler.
Wir sind auf der Wiener Hauptstraße in Schönbergers Kaffeekreislerei. Das ist kein neues Lokal, sondern ein traditionelles Lokal. War das dann Naber?
Ja, die Firma Naber ist eine noch immer existierende, alt eingesessene Rösterei aus Wien, die es über 100 Jahren gibt und hat nach dem Krieg 7 solche Kaffeebars bauen lassen. Der Architekt war der Otto Hofmann, die waren alle im selben Stil. Das ist das letzte in dieser Form verbliebene und wie wir vor 10 Jahren übernommen haben, war das Lokal für 3 Monate gesperrt im Umzug und der Nabot aufgehört damit, um sich nur mehr aufs Rösten zu fokussieren. Und dann wurde das Bundesdenkmalamt ans Bundesdenkmal gemeldet. Es besteht Gefahr, dass dieses schöne Lokal, und es ist objektiv schön, ja,
stimmt,
auch wenn es von mir kommt, vielleicht nicht mehr so sein wird. Und dann wurde es, so wie es ist, unter Denkmalschutz gestellt, inklusive dieses Tisches hier. Die Eckbank haben wir machen lassen. Und so sind wir unter Denkmalschutz. Das ist nicht unbedingt zur Freude des Eigentümers, der Hausherr. Wobei, in dem Fall ist der große Hausherr, da ist es wurscht. Und den Leuten gefällt und das, wir sind gern herin, das ist mein zweites Wohnzimmer.
Sagst du noch mal kurz, wer wir ist?
Wir ist Patrick Schönberger, Sonja Dier, meine Frau und ganz viele Mitarbeiter, die ich jetzt nicht aufzählen will. Also mein Sohn Matthias Brustmann, die Nette, der Jakob und hunderte Stammgäste. Wir sind in einer sogenannten B-Lage. Das heißt, ich habe leider nicht, oder Gott sei Dank, habe ich nicht die, werden an mir jeden Tag 10 Busse von Touristen vorbeigeschleppt, die
da jeden Tag,
Menschen kann ich einmal schlecht bedienen oder schlechte Ware ausschenken. Dann gehen sie wieder und kommen nicht mehr. Wenn ich aber Stammkunden habe, muss ich mich jeden Tag neu bemühen. Wenn ich in einer touristischen Lage bin, ist das relativ wurscht, weil da kommen genug vorbei und fallen rein und ärgern sich, aber dann kommt der Nächste, der sich wieder ärgern kann. Das heißt, die haben hier, das ist eher dörflich hier im 4. Bezirk.
Das heißt, die lokale Community kommt zu dir auf einen Espresso und zum Plaudern.
Genau. Oder, ja, richtig. Und das ist nicht nur lokal, aber wir haben schon sehr viele Leute, die einfach aus der Gegend sind. Ja. Und zum Glück auch Leute, die einfach so herfahren zum Kaffee trinken. Ja.
Wir haben aber neben dir noch einen zweiten Gast heute hier, den Hartwig. Magst du dich ein bisschen vorstellen, was du so treibst?
Mein Name ist Hartwig Kirner. Ich bin der Geschäftsführer von Fairtrade in Österreich seit mittlerweile 17 Jahren. Wir zertifizieren fair gehandelte Produkte, unter anderem auch Kaffee. Ich finde es hier super gemütlich. Ganz spannendes Kaffeehaus. Und Kaffee hat in den letzten Jahren so extrem an Emotionen gewonnen. Also es geht ja weg von dieser typischen Filterkaffeemaschine zu Hause. Die Menschen sind mittlerweile bereit.
Die kommt schon wieder.
Die kommt wieder. Ich habe übrigens auch noch eine. Mir schmeckt der Kaffee sehr gut, aber der Trend geht weg und die Menschen sind ja bereit, wieder ein bisschen mehr für Kaffee zu bezahlen, für guten Kaffee. Und das ist ein erfreuliches Thema, weil zur Qualität gehört nicht nur dazu, dass er gut schmeckt, sondern für mich gehört auch dazu, wie die Produktionsbedingungen für das Produkt sind.
dazu kommen wir noch, ja. Zur Produktion. Jetzt bleiben wir mal beim Kaffee, ja. Es gibt ja viele Arten von Kaffee. Von Kaffeehag ohne Koffein, Nescafé, Bialetti produzierten Kaffee, Siebträgermaschinen, Kaffee, Espresso, Milchkaffee. Wien ist die Hauptstadt des Kaffees.
Behauptet Wien.
Behaupte ich es Wiener, ja. Der Patrick ist nicht Wiener, der könnte sagen, es ist woanders.
Es ist die Hauptstadt der Kaffeehauskultur, aber nicht der Kaffeekultur. Das heißt, ich habe wunderschöne Kaffeehäuser, wo ich mir um einen Platz miete, um stundenlang zu sitzen. Nur wenn du hergehst und dir vor allem Australien ist auf einem anderen Level, ja. Und ich habe sehr viele australische Gäste, die einfach entsetzt sind, was ausgeschenkt wird, noch immer hier in dieser Stadt, aber auch in Österreich.
Woher kommt es, glaubst du? Weil ich glaube, ich bin bei dir, wir haben eine Kaffeetrinkkultur, finde ich, aber wir haben keine Kaffeekultur. Wir vermischen das in Österreich gerne, genau. Weil wir gleich stolz drauf sind, dass wir die Besten überall sind. Richtig. Woher kommt es und wie definierst du guten Kaffee?
Das fängt an, erst einmal bei dem Menschen, der hinter der Maschine steht, bei der Mühle. Wie ist sie eingestellt? Wie sauber ist sie? Jeder kennt die Mühlen, wo der Mühlenbehälter so leicht gelblich schimmert. Ja, wo du nicht einmal siehst, ob eine Bohne drin ist oder nicht. Das heißt, der ist vor 3 Jahren das letzte Mal in einem Geschirrspüler gewesen. Das Ölige fängt dann ein bisschen zum ranzig werden an. Dann, in welchem Zustand ist die Kaffeemaschine? Wurde sie gereinigt? Und ich spreche nicht von außen abwischen mit einem Wettex oder mit einem feuchten Tuch, sondern weit wurde sie rückgespült, gepflegt. Wie ist die Mühle eingestellt vom Mahlgrad her? Und wir haben da ein Produkt, das massiv missbraucht wird, mit einer schönen Marge, absolut, ja, für den Gastronomen, aber wo der Fokus noch sehr, sehr mangelhaft ist und ich bin jetzt so gar nicht am Anfang des Produkts, welche Art von Bohne kommt rein, wie wurde sie aufbereitet, wie wurde sie geröstet, von Fairness, jetzt mal ganz zu schweigen, aber da gibt es sehr viel, das Argument vieler Gastronomen ist, er wird eh bestellt, ja. Nach dem Motto, ich lebe hier in einer B-Lage sozusagen, also B-Lage, ich lebe hier, wir haben das Geschäft da. Und freilich wird er bestellt, aber ich kann, wenn ich einen guten Cappuccino mache und die Milch dementsprechend cremig mache und nicht einen Schaumberg, der völlig geschmacklos ist, vielleicht mit einer Formel noch, weil ich sie so gut schäumen lässt, wie ein Badeschaum, besteht die Gefahr, dass der Kunde vielleicht sogar einen zweiten oder dritten Cappuccino bestellt in einer Arbeitsstunde, weil er ihm so schmeckt. Und wenn der Kunde mit Umsatz droht, ist es vielen Österreichern oft zu viel, keine Ahnung. Aber das ist aber wie Kaffee machen, ist wie Pizza machen oder Schnitzel machen. Wie viele gute Schnitzeln gibt es in diesem Land? Wie viele gute Pizzen gibt es? Und es geht die anderen auch, ja. Und es gibt mittlerweile immer mehr gute Pizzerien, es gibt da immer mehr Wirten, die Schnitzel machen können. Es gibt da mittlerweile immer mehr Kaffeehäuser oder Cafés, die sich fokussiert auf das Thema setzen und das vernünftig machen. Aber die 20 Kilo Kaffee rausblase am Tag, wie viele große Wiener Kaffeehäuser, und das über einen Vollautomaten aussteuern, weil es natürlich einfacher ist und ich brauche kein geschultes Personal, weil ein Knöpfel drucken. Und das kann ich mit Piktogrammen machen. Es geht schneller mal, wenn der Bo reinkommt.
Aber heißt das im Umkehrschluss, dass wir Kundinnen in den Wiener Kaffeehäusern uns auch nicht auskennen beim Kaffee? Weil wir trinken das ja absolut. Offensichtlich, die Plöre.
Aber das ist so wie man jeder, der in die 80er Jahre, ich bin 1987 nach Wien gekommen zum Studieren, wenn du damals ein Achtel Rot bestellt hast, dem Wirten war hoffentlich ein Aspirin dabei. Weil was damals ausgeschenkt war, war ja vom Wein, von denen, den wir jetzt kennen, in der Qualität und in der Selektion, Meilen, weil das müsste heute nicht einmal als Glühwein ausschenken, ja.
Aber insofern kann man sagen, es genügt sich, wenn der Markt da ist, Kaffees in unterschiedlichen Qualitäten zu trinken, dann passt ja eigentlich alles, oder?
Ja, aber ist dieser trotz allem wird, wie soll man sagen, der Druck wird größer, ob das jetzt ist, jetzt rüber zum Fairtrade, aber einfach, wo die Leute ein bisschen nachfragen und das Bessere ist des guten Feind. Und dann trinke ich halt, wenn ich, es gibt halt, und jeder weiß das, in gewissen Lokalen trinke ich lieber einen Spritzer Weiß oder am besten Bier aus der Flasche, weil wer weiß, ob der Zapfhahn putzt ist, oder ich trinke dort einen Kaffee oder nicht, ja. Und es sind ja, ich meine, objektiv, die Ringstraßencafés sind wunderschön, das sind architektonisch wunderschöne Lokale. Und selbst dort ist Bewegungsbrückel ist übernommen worden, die haben die Vollautomaten rausgerissen, da sind jetzt Siebträger drinnen, ich war nicht drinnen noch, aber da wird, die Professionalität wächst und das ist wie in allen Bereichen, nur haben wir eigentlich ziemlich da war einiges zum Aufholen und ist noch zum Aufholen. Ja.
Also ich muss dir recht geben, ich gehe sehr oft ins Kaffeehaus, also sicher 2-3 Mal in der Woche mindestens und der Kaffee ist meistens, ich weiß das Kaffee nicht nennen, wo ich meistens verkehre, jedenfalls nicht im Zentrum von Wien. Und ich ärgere mich jedes Mal über die Qualität des Kaffees. Ja, das sind keine, glaube ich, keine Siebträgermaschinen, sondern Automaten. Ja. Ja. Man geht ja nicht nur wegen dem Kaffee ins Kaffeehaus, man geht ja auch wegen der Atmosphäre.
Absolut,
und ja, aus anderen Gründen. Man kann auch was anderes konsumieren. Schöner wäre es, wenn man auch wegen des Kaffees ins Café gehen würde.
Aber das gibt's ja in allen vielen Fällen. Also man hat ja nicht nur Kaffeehäuser oder Kaffeeanbieter, wo der Kaffee jetzt so schmeckt, wie ihr das beschreibt, sondern gibt ja genug, gerade mit der Welle in den letzten 20 Jahren, Coffeeshops, die Barista-Hingabe, Röstereien, also wo du das ganz Gesamterlebnis eigentlich kaufst, oder, als Gast, weil es dir mehr dafür interessiert. Jetzt kommen wir dann zum Thema Fairtrade.
Na, und vor allem, aber ich muss, glaube ich, schon ein bisschen müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, dass die Gastronomie in Österreich insgesamt schon eine sehr hohe Qualität hat. Und ich glaube, wenn man jammert, dann auf sehr hohem Niveau. Also meistens, wenn ich ins Café ausgehe, schmeckt mir der Kaffee. Ich meine, ich bin jetzt kein Kaffee-Experte in dem Sinn, dass ich graduelle Nuancen benennen kann, sagen wir es mal so. Unterm Strich besehen kriegt man schon sehr oft einen guten, vor allem wenn man mit Milch trinkt und dann einen Zucker reingibt, ja, dann wird vieles egalisiert. Ja. Auch das Gastro-Erlebnis, ich meine, in Wien, das ist schon erst...
Also heute gehe ich es ein bisschen aggressiver an, den Podcast, und ich würde mal behaupten, dass die durchschnittliche Gastronomie in Österreich auf einem mäßigen Niveau ist. Das ist mein Eindruck. Es gibt
in Bezug
immer,
auf Kaffee.
Ja, wir reden heute über Kaffee. Bei Kaffee ist es sehr mäßig, meiner Meinung nach.
Ich finde, da hat es in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Wien, aber außerhalb, in den Städten wahrscheinlich, hat es schon deutlich was geändert durch andere Kaffeeanbieter, kleine Kaffeebars, Röstereien,
ja,
Coffeeshops, die schon die anderen auch mitziehen. Aber ich glaube, es zeigt ja Allah, die unterschiedliche Bewertung dessen, das ist ja ein bisschen symptomatisch für wie Österreich Kaffee trinkt, oder? Wahrscheinlich schmeckt uns Vieren jeweils eine komplett unterschiedliche Kaffeequalität gut, vermute ich.
Auch die Mischung, also andere Kaffeemischungen, manche mögen es eher säurebetont, andere wollen es vielleicht ein bisschen, soll man sagen, erdiger. Ich glaube, der Geschmack, über den lässt sich nicht streiten. Und beim Kaffee, gerade im Gastrobereich, kann es natürlich Potenzial, gibt es immer nach oben, ja, ohne Frage. Aber mir schmeckt mit Sicherheit ein anderer Kaffee als dir, ja, weil ich trinke ihn halt immer schwarz. Ich kenne viele Leute, die mit Milch trinken, und da brauchst du einen anderen Kaffee dafür, dass er wirklich gut schmeckt.
Jetzt hat der Patrick hier keinen Fairtrade-Kaffee, stimmt das?
Ich habe einen Fairtrade-Kaffee hier im Verkauf von der Firma Naba. Mhm. Die ist seit einem Jahr jetzt bald Fairtrade-Bohnen verarbeitet. Ich habe sonst sehr viele kleine Röstereien hier im Sortiment, die sehr viel direkt arbeiten. Das geht so weit, dass sie unten.
Direkt, direkt bei den Bauern?
Bei den Bauern, okay, vor Ort. Zum Beispiel der Suchan Bedarfenzeller, du kennst den, der war in Kolumbien, und die kaufen dann containerweise ein. Da ist jeglicher Zwischenhändler ausgeschaltet. Damit ist aber komplett gewährleistet, und das, ich vergleiche das, ich komme aus dem Mühlviertel, das hört man vielleicht am Idiom, ja. Ist ein bisschen wie, in Oberösterreich gibt's die Linzer Rose, das ist ein Erdäpfel, ja. Und wenn ich im Mühlviertel sitze und ich bin der Erdäpfelbauer und ich will drüben über einen großen Teich in New York, will ich meine Erdäpfel verkaufen als Oberösterreicher, dann, dass er da oben fliegt mit dem Sackerl, das wird sich nicht gehen, ja. Aber wenn jetzt irgendeiner aus New York, ein Gastronom, ein größerer, oder Kette kommt, sagt, du, ich hab auch Erdäpfel, die Linzer Rose ist gut, können wir da noch ein bisschen was tun. Und direkt importiert so, und so passiert es jetzt gerade teilweise, also jetzt eh schon länger, dass Röster, die eine gewisse Größe erreicht haben, Kleinröstereien, die nur immer ein Pipi fahren, ich meine, wir sprechen hier, ein Röster, der 80 Tonnen im Jahr röstet, ist im industriell gesehen ein Nichts, ein Niemand, ja. Also das ist, die Großen haben Rösteranlagen, die machen 40 Tonnen in der Stunde, ja. Das sind Industrieanlagen, die würde ich auch gerne noch reden über Industrieröstungen etc. Und so passiert es, dass die einfach runter in den Süden, Entschuldigung, ja, die Anbaugebiete sind im Prinzip im äquatorialen Gürtel, um dort direkt zu reden, die Qualitäten, weil was weiß ein Kaffeebauer in Kolumbien, El Salvador oder Indonesien, welche Qualitäten gesucht werden, wie sie aufbereitet werden, ob trocken, ob nass, was gerade der Trend ist in der sogenannten reichen westlichen Welt, um so ein Know-how-Transfer zu schaffen. und an Qualitäten zu liefern zu können, die in dem Sinne nicht am Weltmarkt verfügbar sind. Und der hat aber keinen Zwischenhändler, der mitverdienen muss. Ja? Mhm. Ein Zwischenhändler ist ja nichts Schlechtes. Der bringt einfach Leute zusammen, aber der muss auch von was leben. Mhm. Das ist, von denen habe ich sehr viele. Und ich habe natürlich auch dazwischen auch Röstereien, die einfach am Weltmarkt kaufen. Ja? Das ist einfach ein Ding der Sache. Zurzeit wird heftig spekuliert auf dem Produkt. Es gibt unterschiedliche. Die ganzen Pensionsfonds, die amerikanischen, kanadischen, sind von Kakao ausgestiegen auf Kaffee. Dementsprechend ist jetzt der Kaffeepreis gestiegen, obwohl er gute Ernte
war. Weltpolitik der Kaffee offensichtlich.
Ist einer der wichtigsten Rohstoffe nach Erdöl, die gehandelt werden. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was da für Millionen Tonnen produziert werden, dann spreche ich wirklich produziert in Brasilien oder Vietnam. Und ich verkaufe sehr viel Kaffee an Büros, also hochwertige Bohnen. Und es gibt keine größere Krise in einem Büro, wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert oder keine Bohne lagernd ist. Ob der Exchange-Server funktioniert, ist jedem wurscht, weil die Mails stören jeden. Wenn die Kaffeemaschine geht, ist Panik am Dach.
Ja? Hartwig, warum braucht es Fairtrade, wenn das, wie es der Patrick beschreibt, tiptop funktioniert, dass die direkt zu den Produzenten gehen und sie dort sozusagen gemeinsam ausmachen, welche Qualitäten, welche Röstungen und, und?
Weil das natürlich, ja, das ist die Idealsituation, dass der Kaffeeröster wirklich einen direkten Draht hat. Man muss halt ehrlicherweise sagen, das funktioniert auch vor allem bei mittelgroßen Röstern nur sehr bedingt, weil man braucht ja für einen Kaffee meistens nicht nur eine Origin, du brauchst einen Blend, du hast da Mischungen und es ist nicht leicht möglich, auf der ganzen Welt selber einzukaufen. Ja, allein der Flug dorthin ist natürlich ein Wahnsinn, wenn ich überall zu jeder Kooperative oder zu jedem Bauern selber fliegen muss.
Ja. Wäre nicht sehr nachhaltig.
Ja, und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht Bilder malt, die so nicht stimmen können, weil es einfach allein vom Prozess her.
Ja, aber es gibt es hier offensichtlich. Ja, das heißt, es gibt es vielleicht nicht in der Dimension. Oder du sagst, es ist endlich die Möglichkeit, ja, das so zu machen? Oder?
Also es ist überschaubar. Man kann das mit 1, 2, 3 Origins machen. Man kann es mit Sicherheit nicht mit allen Origins machen. Dann kann man noch bündeln. Das heißt, dass man sich zu Einkaufsgemeinschaften zusammenschließt, dass man sich das halt aufteilt. Am Ende des Tages gibt es verschiedene Handelsstufen, die Wert liefern und welche, die problematisch sind. Und die problematischste Handelsstufe im Kaffeesektor sind die, die direkt von der Kooperative aufkaufen, oder nicht Kooperative, meistens von den Bauern selber, weil die oft die Bauern über den Tisch ziehen. Während der Großhandel, der Qualitätskontrolle vor Ort macht, der den Röstern das abnehmen kann, den Export, das ist ja auch Verzollung, Transport, das ist ja alles nicht so einfach. Ja. Und containerweise Export, ich meine, da reden wir eh schon über große Mengen, wenn jemand ganze Container abnimmt. Viele der kleinen Röster nehmen palettenweise im besten Fall ab. Und am Palettentransport selber zu organisieren, ist ganz schwierig. Und da hat der Großhandel definitiv einen Wert. Man muss aber trotzdem sehen, dass natürlich gerade diese kleine Röstereien am Ende des Tages vom Volumen her nicht der große Teil des Marktes sind. Die sind nach wie vor ein überschaubarer Teil des Marktes. Und es braucht gerade, wenn man sagt, im Konsumbereich, da wo Menschen im Supermarkt Kaffee kaufen, braucht es einen Anhaltspunkt für Qualität, nämlich für Produktionsqualität, für die Bedingungen der Kaffeebauern. Und da ist halt Fairtrade eine Möglichkeit. Wir haben Strukturen vor Ort, die mit den Bauern zusammenarbeiten, was gerade im großen Röstungsbereich sonst eher unüblich ist, sage ich mal. Viele Kaffeeröster, du hast recht, kaufen über den Großhandel ein und bestellen halt bestimmte Kaffeequalitäten und haben derzeit noch immer nicht so diesen direkten Draht zu den Kooperativen.
Spielt eigentlich Bio eine Rolle?
Bio-Kaffee ist definitiv ein Thema. Man muss immer natürlich dazu sagen, guten Bio-Kaffee zu produzieren ist schwieriger als konventionellen Kaffee, weil bei Bio die Error-Margin geringer ist. Weil wenn es ein Problem gibt, hast du im konventionellen Anbau noch die Möglichkeit, gegenzusteuern, indem du bestimmte Pestizide einsetzt oder eben bessere Mittel hast, um Kaffeequalitäten auszusteuern. Im Bio-Bereich hast du diese Möglichkeiten nicht, deswegen ist es vom Aufwand her und von der Technologie her wesentlich schwieriger, konsistent guten Bio-Kaffee zu produzieren.
Ist es ein Grund, ist Bio eine Komponente von Fairtrade oder gibt es eine Bio-Schiene bei euch?
Fairtrade und Bio ist nicht zwangsläufig das Gleiche. Mhm. Das heißt, sehr viel des Kaffees in Österreich, der mit Fairtrade-Siegel verkauft wird, wird auch mit Bio-Siegel verkauft, also ist doppelt zertifiziert, aber es gibt genug Kaffee, der eben nicht Fairtrade-zertifiziert.
Was heißt Fairtrade überhaupt? Du hast das kurz schon umrissen, aber ich glaube, dass man das nicht, also das ist wie bei allen Siegeln oft schwer zu verstehen, was steckt wirklich dahinter, weil es so viele gibt. Was bedeutet es für mich, wenn ich einen Fairtrade-Kaffee kaufe? Was tue ich dann besser als andere?
Wenn du Fairtrade-Kaffee kaufst, weißt du, dass die Bauern einen Mindestpreis bekommen. Das ist vielleicht in der jetzigen Marktsituation, wo der Kaffeepreis hoch ist, nicht so wichtig, wird aber wieder fallen wahrscheinlich oder ist auch immer wieder gefallen. Plus es gibt für die Genossenschaften eine Prämie. Und eines der wichtigsten Faktoren, die halt schwer zu vermitteln ist, deswegen kommunizieren wir das nicht so oft, ist, dass die Bauern auch zu Genossenschaften zusammengeschlossen sind, was ihnen natürlich ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten gibt. Ja. Auch zum Beispiel, dass sie gemeinsam eine Waschanlage unterhalten, dass nicht jeder Bauer selber eine Waschanlage haben muss für Kaffee. Also diese Genossenschaftsstrukturen, die sich aus der Fairtrade-Prämie finanziert, ist für mich einer der wichtigen Aspekte auch dahinter.
Also ein sozialer, wirtschaftspolitischer Aspekt, ökologische Aspekte gibt es auch?
Gibt's auch, wobei Bio geht viel weiter. Fairtrade ist nicht automatisch Bio. Man darf bei Fairtrade Pestizide einsetzen, aber eben nur bestimmte und nicht die besonders schädlichen. Braucht ein Wassermanagementsystem zum Beispiel, aber es darf auch, also es muss nicht automatisch Bioproduktion stattfinden.
Wir reden jetzt immer, ich habe den Eindruck, wir reden über kleine und mittlere Betriebe, wenn ich das richtig sehe. Wir reden.
Kollege, weil du hast ja große Industrieröster als deiner Marktbegleiter wie die Firma Tschibo, ja, fort mit Fairtrade-Produkten oder Rohkaffees. Wobei auch hier ist ein Unterschied, ob ich mal, und das ist jetzt, ich bin halt gefahren zu einem sehr bekannten, sehr beliebten Discounter.
Ja.
Und habe ein Kilo Fairtrade, glaube ich sogar Bio-Kaffee gekauft, um 14 Euro brutto. Da sind 20% Mehrwertsteuer drinnen. Diese Bohne ist um die halbe Welt gefahren, wurde geröstet, sich industriell, ist 17 Mal angegriffen worden und steht damit im Prinzip 10 Euro netto im Regal. Ich habe das Backel aufgemacht. Ja, für meine Verhältnisse nicht zum Trinken, das hat aber jetzt nichts mit Fairtrade zu tun, sondern es ist ja ein Fairtrade, weil ich habe genauso einen Fairtrade-Kaffee vom Naba, ja, der zum Trinken ist.
Das heißt, Fairtrade sagt ja nichts über die Qualität der Bohne. So, das ist ja keine Qualitätsstufe fürs Produkt, sondern für die Entstehungsbedingungen, genau. Oder?
Und das ist ja okay. Mhm. Nur, wenn ich einen Anspruch habe, und das ist ja das Schöne, weil ich zum Beispiel verkaufe sehr viel in Büros. Und ich freue mich immer, wenn ich zu einer Verkostung komme, und das ist ja ganz einfach, das sind Vollautomaten, die sind ja nicht schlecht. Es kommt immer darauf an, was ich oben wie gepflegt das Ding ist und was ich oben reinschütte. Das wäre Datenbank. Bullshit in, Bullshit. Ich meine, wenn ich oben einen Dreck reinleibe, wird unten eine tolle Sache rauskommen. Und das hat jetzt nichts mit Fairtrade zu tun. Wenn du irgendein billiger Industriekaffee dort steht, dann weiß ich, der Kass ist bissen, wie wir in Oberstdorf sagen. Ja? Weil der kann Schnupfen haben, den riecht den Unterschied in der Tasse und schmeckt den auch. Ja? Und darum ist es am Ende des Tages, ist die Wertschöpfungskette, die sich in dem Fall von einem Produkt über die halbe Welt zieht, oder die ganze Welt, im Gegensatz zum Wein. Weil wenn ich weiß, der Sommer war heiß, dann weiß ich, nimmt der Kanunt und Wein wird schön zurückgesagt und heftig. Ja. Aber wie das Wetter jetzt war in Brasilien, Honduras, Indonesien oder irgendwo in Uganda, ist mir voll, war das ein trockener Sommer dort oder nicht? Keine Ahnung. Ne? Die Nähe zum Produkt ist ja nicht da. Wobei das Produkt täglich konsumiert wird zu aber Tonnen. Ja. Das ist ja völlig entfernt. Wir haben ja da eine Wertschöpfungskette, die anfängt irgendwo auf einer Farm, zum Großhändler, zum Transport, der nicht unwichtig ist, dann zum Rösten. Wie wird das Ding geröstet? Und dann am Schluss, in welchem Zustand ist dieser Vollautomat? Ja, schimmelt der schon raus, weil er nie putzt worden ist. Das kann nicht der Vollautomat was dafür, sondern der bedient.
Kann
ja einen
Siebträger schlecht pflegen.
Ist der Siebträger putzt oder nicht? Ja, weil ich kann die schönste Bohne, kann am Schluss der letzte Person in der Kette zerstören. Dann ist vollkommen wurscht, was er reinlässt. Ob das Hasenbeermaus sind, Entschuldigung, oder Kaffeebohnen, es wird am Schluss schlecht schmecken.
Aber ist es nicht so, eine Frage an euch beide, ist es nicht so, dass das Interesse an Kaffee und auch dem, sozusagen, was vor dem Konsum passiert, mehr wird und größer wird, dass die Leute mehr damit beschäftigen, mit Röstungen, die ganzen Barista-Ausbildungen und so weiter, wie es beim Wein ist?
Ja, aber ich muss noch ganz kurz was dazu sagen zur Qualität von Fairtrade-Bohnen, weil die gibt es natürlich in verschiedener Qualität. Ja, das heißt, du hast sehr hohe Qualität, da gibt es die in den Cuppings zum Teil, sind es Testsieger, die abschneiden, und du hast halt mittlere Qualität, so wie bei jedem Kaffee. Das heißt, es kommt auf die Lage an, es kommt auf die Origin an, es kommt darauf an, ob die Bauern wissen, was sie tun und einen gescheiten Kaffee produzieren oder eben nur Massenkaffee mittelmäßigen. Und im Fairtrade-Spektrum gibt es alles. Und wenn man bereit ist, eine Qualitätsprämie zu zahlen, kann man sehr wohl mit Fairtrade-Zertifikat ebenfalls wirklich tolle Kaffeebohnen kaufen.
Also du hast das gleiche Range bei Fairtrade wie bei Nicht-Fairtrade, weil es ja nichts über die Qualität der Bohne, sondern du hast eine Qualitätsbandbreite wie auch bei den anderen Nicht-Zertifikaten. diversifiziert.
Absolut, ne? Ja. Und wenn ich mir anschaue, was es am Markt draußen gibt, da gibt es einfach ein unterschiedliches Spektrum von günstigen Fairtrade-Cafés bis zu wirklich extrem hochqualitativen. Also der Oliver von Alt-Wien zum Beispiel, wenn man den nennt, der hat wirklich tolle Fairtrade-Cafés auch, die eben mehr kosten, als er ist der normale Mengenkaffee, der im Supermarkt verkauft.
Okay, also wird das Interesse mehr?
Das Interesse wird definitiv mehr. Wir haben vorher über Größen gesprochen. Auf der einen Seite kommt es natürlich auf die Röster an. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, wer produziert das? Und gerade im Kaffeebereich haben wir sehr viele kleinbäuerliche Strukturen. Gerade Arabica-Kaffee wird sehr viel in kleinbäuerlichen Strukturen angebaut. Es gibt auch in Brasilien natürlich Großplantagen, die das anbauen. Vor allem in Vietnam, was Robusta betrifft, sind sehr große Flächen. Aber gerade Arabica-Kaffee und vor allem Fairtrade zertifiziert zum Beispiel nur kleinbäuerliche Strukturen. Wir zertifizieren keine Plantagen. Kann man jetzt auch darüber diskutieren, was besser ist, aber am Ende des Tages finde ich schon, dass kleinbäuerliche Anbau unterm Strich, wenn das halt im Schattenwald wächst, normalerweise auch bessere oder Qualitäten hat und vor allem ökologisch definitiv verträglicher ist.
Gibt es eigentlich auch trinkbaren Industriekaffee?
Ja, am Ende des Tages ist
ich denke auch bisschen, so an die Italiener ein bisschen.
Nein, ja, weil jeder hat, also ich hab studiert und damals war. Die gibt's, glaube ich, jetzt noch immer, der Drei Musketier, in einer großen Kaufhauskette, der Doppler, hat damals gekostet 10 Schilling. Ich meine, am Ende des Tages entscheidet der Kunde für sich selbst, was ihm schmeckt, ja. Und das ist ja nicht, wir führen da keinen Religionskrieg oder irgendeinen Dschihad, ja. Das ist ja das Schöne. Also, ich zumindest nicht, ja. Wenn's einem schmeckt, schmeckt's einem fertig, ja. Dass man Leute von der Sensorik her irgendwo hinbringen kann, ist überhaupt, das ist eine ganz andere Diskussion. Ich habe zum Beispiel, ich meine, wenn ich jetzt da sitze mit einem Glas Wein, vor 5 Jahren mit diesen Orange Wein, wenn wir beim Wein sind, das ist ja nicht unüblich, das Thema, nichts anfangen können, weil ich komme aus Oberösterreich und gesagt, wenn ein Most will, ich trinke ein Most und kein Orange Wein, ne? Aber dass das einfach sich weiterentwickelt, das Service mit diesen hellen Röstungen, die natürlich schon sehr spitz sind und die Frucht rausgearbeitet.
Was sind denn die hellen Röstungen?
Helle Röstungen, es gibt, unter Anführungszeichen, je weiter südliche gehen in Europa, desto dunkler wird geröstet. Neapel ist sehr dunkel, wo der Kaffee, die Bohne schon schwarz ist, nur mal nach Öl sogar. Und wer der nördliche geht, Nordic Roast, wie du dann heißt in Neudeutsch, ist da heller. Und natürlich ist da, kann ich dann schon noch die Unterschiede rausarbeiten, vor allem wenn das aus einer Region ist, Spezifika der Region, weil einfach der Kaffee nicht so dunkel geröstet, nicht so viel Bitterstoffe drin sind, sondern die Fruchtaromen. Ich meine, zum Beispiel, das ganz ein grobes Extrem ist sicherlich Starbucks. Die rösten extrem dunkel. Warum? Damit schmeckt auf der ganzen Welt gleich. Und das ist ja das Argument modernen Röster, die sagen, ja, schwarz brennen kann ich jeden Kaffee, der ist eh noch mehr bitter. Ja. Und bei Starbucks ist ja im Prinzip kein Kaffeeverkäufer, das ist ein Milchhändler. Das kostet, glaube ich, ein kleiner Cappuccino, so eine halbe Liter Milch. Ja. Und wenn ich dort was reinleere, was eher fruchtig und aromatisch ist, und mit einem halben Liter Milch zuschütte, schmecke ich nichts mehr. Ich brauche irgendwo dann Bitterstoffe, dass dieses Kaffeearoma, das Gelernte da ist. Aber helle Röstungen, da habe ich kaum mehr. Das riecht einfach wirklich nach Frucht. Ich kann dann bloß testen. Aber es ist einfach eine ganz andere Art von, das geht in eine andere Richtung, die nicht jedermanns oder jeder Personensache ist, ja. Und das ist einfach, der Markt wird einfach größer und es wird einfach spannender. Und das ist wie, wir leben in einer Region, der es so gut geht, dass wir uns da stundenlang über Genussmittel unterhalten können, was ja ein enormes Privileg ist, ja. Weil ich weiß vom alten Naber, der hat mir erzählt, sie haben nach dem Krieg nicht Instant-Kaffee, sondern Kaffee aufgebraut, also gefiltert, dann als Dicksaft, Leute haben sie mit heißem Wasser aufgegossen. Und von dem Sud, von diesem Kaffeesud, den haben sie dann auch noch verkauft, um einen Groschen, weil die Leute überhaupt nichts hatten, aber irgendwie dieses Aroma und den Geschmack haben wollten. Von da kommen wir 70 Jahre her, ja. Und jetzt diskutieren wir über helle Röstungen und wieder, und das Terroir, und das ist einfach schön, solange es noch geht, ja. Aber das muss man auch ein bisschen in Verhältnis setzen, finde ich. Aber wir reden von Genuss. Genuss ist einfach, wir leben in einer Zeit und in einer Region, wo man darüber stundenlang sprechen kann.
Also was man wissen zum Beispiel, dass der Kaffeegeschmack muss konsistent bleiben. Das ist oft so gewesen sogar, wenn man mit Partnerfirmen redet, die haben einen besseren Kaffee in der Maschine eingeführt, gerade im Bürobereich. Die Leute haben sich beschwert, weil dann nicht mehr so schmeckt wie vorher. Also es ist die Konsistenz des Geschmacks ist ganz wichtig, deswegen macht man ja auch Blends, deswegen mischt man ja verschiedene Origins zusammen, dass es immer eine möglichst konstante Geschmacksprofil hat, der Kaffee. Und was auch der Fall ist, wenn man zum Beispiel englischen Kaffee nach Österreich bringt, der schmeckt vielen Leuten nicht, weil das ein anderes Geschmack ist. Also Kaffeegeschmack ist schon sehr regional, nach wie vor.
Du meinst in England gerösteten Kaffee?
In England geröstet. Ja, nein, in England gerösteten Kaffee, also das heißt, der dort eben verkauft wird, der schmeckt den Österreichern eben nicht ganz so gut und Österreicherinnen, weil er anders schmeckt als das, was wir gewohnt sind. Und den Italienern schmeckt vielleicht wieder was anderes als den Deutschen. Und
ich glaube, es ist wenig so subjektiv wie der Kaffeegeschmack, ist mein Eindruck.
Überhaupt Geschmack. Selbst die Mayonnaise ist früher unterschiedlich im Geschmack gewesen in ganz Europa. Das heißt,
auch die Milka.
Ebenfalls mittlerweile, es gibt immer mehr Marken, die dann versuchen, das zu vereinheitlichen, weil es natürlich einfacher ist in der Produktion, wenn ich nicht regionalen Geschmack mehr habe. Aber Kaffee ist ein sehr regionaler Geschmack.
Patrick, wir kommen ein bisschen zum Ende, aber ich würde mich interessieren für ein paar Tipps für den Hobby-Kaffee-Brauer. Mit welcher,
der in der Früh Kaffee hat.
Genau. Mit welcher Methode schädige ich den Kaffee am wenigsten? Weil die wenigsten Leute werden zu Hause eine Siebträgermaschine haben.
Das ist mit durch Corona sehr viele schon.
Sehr viele, ja.
Bialettis zum Beispiel oder die französischen Pressen. Ja. Oder soll ich mir gleich einen türkischen Kaffee machen? In Kochen?
Türkisch-Griechisch, Vorsicht.
Genau, ja.
Nein, ich meine, am Ende des Tages ist einmal, wo kaufe ich das Produkt und zu welchem Preis kaufe ich das Produkt? Das ist wie bei allen so, wie allen Genuss. Wenn ich ein Kilo Schweinschnitzel um 7 Euro kriege, dann kann ich mir ausrechnen, wenn ich ein bisschen nachdenke, dass dieses Schwein nicht sehr viel Sonne und ein glückliches Leben hatte, sondern ein sehr kurzlebiges, buchstäblich. Ja. Wenn ich ein Kilo Kaffee um 14 Euro kaufe, brutto, dann kann ich davon ausgehen, dass ich die Top-Qualität im Sack habe. Ja. Da sind wir dann bei Leuten, die dann Magenprobleme bekommen, weil die einfach industriell geröstet wurden und. Und also ich würde mal einfach beim Preis anfangen. Und der Preis ist schon gewissermaßen ein Indikator, wo geht's los. Und unter meiner Meinung unter 19, 20 Euro brutto ist nichts zu haben, was seriös geröstet und von einer Qualität ist, die ich als Kaffeesieder vertreten würde. Ja. Und dann die Zubereitung, ob das Filter etc. ist, entscheidet jeder selbst. Was die Leute unterschätzen, ist die Temperatur, die Zubereitungstemperatur. Die klassische Filtermaschine, wie es in die 70er gekommen ist, erhitzt das Wasser nicht heiß genug. Darum ist es viel schlauer, das Wasser auf, wie die Oma oder in dem Fall für die Zuhörer Podcast, die Uroma hat früher das Rändl am Herd gehabt, das hat aufgekocht, sie hat es abgezogen, ist runtergerollt, ist sofort auf 90 Grad, 94 Grad herunter und den Kaffee mit der Hand aufgegossen. Und nicht mit so einem prostatitisch tropfenden Ding in der Mitte, wo dann der Kaffee am Rand hochwandert. Völlig ungleichmäßige Extraktion. Wo ich ein wunderbares Ergebnis kriege mit dem jeweiligen Kaffee, den ich reingegeben habe. Wie gesagt, es gibt ein gewisses Minimum an und vor allem, wenn wir diskutieren über Preise, ich kriege es auf einer Espresso-Maschine mit 10 Gramm Einwaage, das ist Mörder, der durchschnittliche Gastronom nimmt 7 Gramm, ja, kriege ich 100 Kaffees aus einem Kilo. Jetzt rechnen wir das durch, der Kilo kauft um 30 Euro, das ist wirklich schon guter Stoff, habe ich 30 Cent auf die Tasse. Da kriege ich diversen Kapseln, nicht einmal noch, da brauche ich nicht einmal hingehen, unmöglich. Und da habe ich aber 4,5 Gramm drinnen. Also wir reden jetzt von Portionen und Gramm. Also wir reden davon am Ende des Tages nicht viel. Nur, wir haben halt öfters Diskussionen mit über Genussmittel. Alufelgen sind überhaupt keine Diskussion in dem Land. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ein Maßschuh oder was ähnliches, da bist du der Gestopfte. Wenn du zu Fuß gehst, aber Alufelgen gehört dazu, das gehört zum Leben. Aber das sind Prioritäten im Leben. Es gehört so eine Plastiktasche aus Frankreich um 1000 Euro, überhaupt kein Problem, ein Kilo Kaffee um 30 Euro. Warum ist das so teuer? Aber, wie gesagt, die Qualität des Kaffees, den ich verwende, ist er, wie er geröstet worden, wo er wurde geerntet, zu welchen Bedingungen, zu welcher Qualität geröstet und dann, wie ich ihn aufbereite und mir ein bisschen auseinandersetze. Und die Bialetti empfehle ich auch, eher das Wasser vorher aufzukochen, damit ich den Kaffee nicht nachher noch nachröste. Damit habe ich schneller Ergebnis in der Bialetti und sobald der Druck da ist, die Hitze reduzieren, sonst verbrühe ich ihn dann wieder so bitter und so intensiv.
Okay.
Mhm, das ist mir neu. Siehst du, das muss ich ausprobieren.
Und sonst bevor ich mir eine billige Kaffeemaschine kaufe, es gibt Produkte, die das können, die aufbrühen, aber sonst lieber mit der Hand aufkissen, weil um was geht's da? Um 3 Minuten in der Früh, ja? Das ist, so lange putzen die meisten nicht einmal Zähne, wenn sie das überhaupt tun. Ja.
Aber ich habe relativ oft über einen Siebträger zu Hause und höre relativ oft, das ist mir viel zu langsam und mühsam und anstrengend. Deswegen habe ich die Kapselmaschine, wo ich sage, das braucht nicht mehr Zeit, mein Siebträger, ehrlicherweise, weil ich halt den Kaffee, also mal den Kaffee, spann ihn ein, gehe duschen und bis ich bei der Maschine zurück bin, ist die warm und das ist der beste Kaffee.
Führen wir eine Diskussion, die über, jetzt spreche ich im eigenen Geschäft, aber wenn du einen Siebträger hast, einen Zweikreiser mit einem Kessel, 1,8 Liter, dann hältst du den, befeuerst du den einmal die ersten 20 Minuten mit 1400 Watt, dass er mal auf die Betriebstemperatur kommt. Da kann ich schon relativ viel Aluminium schmelzen, sage ich, ja. Du hast natürlich, und bei Kaffeeaufbereitung hast du circa, brauchst du fürs Kilo Kaffee 100 Liter Wasser. Du hast bei einer Kapsel oder irgendeiner kapselartigen Form keinen Streuverlust durch die Mühle, weil das ist abgefüllt.
Wird das jetzt ein Plädoyer für die Kapsel? Ich bin überrascht.
Es ist ein Plädoyer für gewisse Vernunft, herzugehen. Also ich trinke, wenn jemand zu mir kommt, dann sagt er, trinke, er will einen Siebträger. Und dann fragt die Person, wie viel Kaffee trinkt sie am Tag? Und er sagt, 2. Dann rate ich davon ab. Weil der kauft, wenn es gut geht, ein Viertel Kilo Kaffee. Für das braucht er 3 Wochen. Der ist in der 3. Woche, wenn er es in die Mühle geschüttet hat, tot, oxidiert, ranzig, Schottrum. Ja? Mhm. Er befeuert ein riesiges Ding mit einem Haufen Strom. Haben wir ja zurzeit zu viel, wenn er Solaranlage hat am Dach und. Da sage ich lieber nicht mehr sogenannte ESE-Pads. Es gibt dieses uralte System, das ist die Papier-Pads. Mhm. Die gibt es mittlerweile sogar in 20er-Packen. Die hat Illy vor 50, 60 Jahren entwickelt. In offenes System. Jeder kann mittun, war nie ein Patent drauf. Ich habe 7 bis 8 Gramm pro Portion. Die Maschine ist in 2 Minuten heiß, weil es ein Tauchlauf erhitzt ist. Er muss sich nicht um eine Mühlenstellung kümmern. Das heißt, Mahlgrad, das haben die wenigsten im Griff. Der kauft sich eine coole Maschine, aber dass da eine Mühle dabei ist, mit der er arbeiten muss und der Mahlgrad sich verändert, das überfordert ja viele Leute, die einfach, das ist ja ein Prestigeprodukt.
Das heißt, dein Plädoyer ist ein bisschen, du musst eigentlich fast ein Gespräch führen wie ein Arzt mit einem Patienten und rausfinden, wie trinkt man Kaffee, genau. Welchen Kaffee, wie viel Zeit, wie viel, dies, das, und dann kannst du sagen, das ist die richtige Art für mich, Kaffee zuzubereiten.
Genau, so empfehle ich, weil ich kann natürlich jedem sagen, hey, unter einem 3.000 Euro Siebträger wirst du nicht glücklich. Mhm. Was ich aber nicht für, das ist nicht die Art und Weise, wie ich nicht verkaufen will. Und außerdem ist es bei uns auch sehr persönlich, die haben alle meine Telefonnummer. Die schreiben um 7 in der Früh ein WhatsApp mit einem Video, wie der Kaffee durchrennt. Und du sagst, ey, Alter, stell die Mühle feiner, dann rinnt er langsamer. 5 Minuten später, danke, hat funktioniert, obwohl es ihm vorher gezeigt wurde. Mhm. Das ist ja, das Kurzzeitgedächtnis ist ja aufgrund von TikTok und anderen relativ kurz geworden. Meins auch.
Also du verkaufst nicht mehr nur Kaffee, du verkaufst auch Wissen und Geld.
Weil ich verkaufe Maschinen, was mir Spaß macht, aber das ist ja dann sowas, wenn du das machst, dann willst du, dass der rausgeht und eigentlich sie nur mehr kommt und glücklich ist und Bohnen kauft, ja. Und nicht einer kommt, das funktioniert nicht. Und du kannst natürlich, er ist ein Kunde. Und du kannst ihm dann mit sehr salbungsvollen Worten irgendwie sagen, dass er einfach zu blöd ist dafür. Es ist oft gescheiter, man selektiert das vorher und sagt, so wie der hingeht zu einer Maschine, der überhaupt nicht kochen will, das ist ja ein Genussmittel, das ist eine Zubereitung. Und wenn mich die Zubereitung von einem Genussmittel, egal ob das eine Eierspeise ist, ein Schnitzel oder was immer, ein Bölf Stroganoff, wenn ich nicht will und glaube, das ist alles automatisch und schaut cool aus, dann wird das nichts. Egal, wie viel Geld er am Tisch schmeißt. Ja? Dann soll sich ein Barista kaufen, das er macht jeden Tag.
Es ist sehr anlassbezogen, glaube ich, auch, welches System man verwendet, wie der Kaffee schmecken soll. In der Früh möchte man schnell einen Kaffee haben. Da möchte jetzt ich persönlich möchte nicht ein großes Zeremoniell draus machen. Das muss schnell gehen und ich möchte in der Früh meinen ersten Kaffee trinken. Wenn ich mir ins Kaffeehaus setze, wo ich das zelebrieren möchte, dann ist das für mich eine andere Situation und eine andere Occasion. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, die haben einen Siebträger dort stehen gehabt. Die Schlange war Meter lang, weil das ewig gedauert hat, bis der endlich ein Kaffee runtergekommen ist. Die Hälfte der Leute musste vor der Pause, weil die waren dann aus, mussten wieder zurückgehen in den Theatersaal. Ganz ehrlich, da wäre es gescheiter gewesen, sie hätten wahrscheinlich einen Brösel-Kaffee gehabt, nämlich mit einem Automaten, der an Instant-Kaffee schnell die Kaffees rauslässt und hätte jeder einen Kaffee gekriegt in der Zeit.
Reden wir jetzt von Kaffee oder von Instant-Getränken?
Nein, aber es gibt ja zum Beispiel schon Automaten, die Instant-Kaffee machen, die einen extrem hohen Durchsatz haben, der wahrscheinlich von der Qualität des keinem Kaffeehaus genügen würde, aber eben in einer Großverpflegungssituation sehr wohl, wo die Leute dann zufrieden sind. Also ich glaube, es hängt sehr stark von der Situation ab und auch, was möchte ich jetzt gerade trinken. Ja?
Christoph, was trinkst du? Welchen Kaffee trinkst du?
Ich trinke Kaffee Haag. Ich trinke Nescafé in der Früh, seltsamerweise, also wenn ich noch runtertaumel. Dann trinke ich meistens 2-3 Espressi aus einer Bialetti. Manchmal kochen wir auch türkisch-griechischen Kaffee. Ich trinke also eigentlich die komplette Palette. Ja? Und wie auch schon am Anfang gesagt, am wenigsten gern trinke ich ihn eigentlich im Kaffeehaus, weil er mir nicht so gut schmeckt. Also er schmeckt mir zu Hause besser aus der Bialetti. Ja?
War Gewöhnung auf Höhe. Und du?
Ich habe eine hysterische Siebträgermaschine zu Hause. Das heißt, mein Kaffee schmeckt jeden Tag anders. Das ist eine emotionale Beziehung
ich
meiner Kaffeemaschine
Profi,
und mir.
Ich würde mal in der Früh anrufen.
Aber Espresso aus dem Siebträger oder aus dem, es gibt ja gute Vollautomat, aber Espresso und eher nussig-cremig im Geschmack. Ich mag die fruchtigen nicht sehr.
Das ist eine Frage, das ist spannend. Du musst, das ist eine andere Art der Extraktion, du musst es kürzer machen. Das ist einfach ein Hintasten. Ich war auch, ich meine, ich habe da einen Generationenkonflikt. Da kommt, ich bin der Silberrücken sozusagen, der Chef und mein Sohn ist da und die anderen sind wirklich Glück mit einem sehr guten Personal, die extrem sie das Produkt lieben und sie wirklich auseinandersetzen täglich. Und die schimpft. Und dann habe ich jetzt angefangen, wir haben ja zwei Mühlen hier im Betrieb, beziehungsweise jetzt schon drei. Also wenn wir reinkommen, kann er klassisch haben, nussig. Wenn du sagst, du kannst das ja steuern. Ja. Sag ich, wollen sie klassisch ohne Säure? Ich kann ja sagen, wo das klassisch ein Haufen robuster, fette Crema, eher ins Derbe gehende, das klingt ja gleich ganz anders. Oder wenn sie fruchtig, oder wenn sie Säure betont ist immer negativ, wobei viele Leute Säure und Bitter.
Ich kenne viele, die das, ja, das lieben.
Nicht einmal auseinander kennen.
Ja.
Da kommt einer, hat einen Kaffee aus Neapel gekauft, sagt, der war immer zu sauer. Sag ich, sie meinen zu bitter. Mhm. Ja, stimmt, bitter war er. Also, das ist ja.
Also, es ist noch viel zu tun.
Das Sensorik ist ja unendlich.
Was Qualitätsverständnis betrifft.
Nein, bei der Qualität, sondern Geschmack.
Ich habe keine Ahnung vom Kaffee.
Wie beschreibe ich, was mir schmeckt?
Ja.
Bitter, also,
du musst
sauer.
Mehr sensorische Schulungen anbieten.
Nein, ich bitte, die kriegen sie eh, aber nein, ich bitte Haufen Schulungen. Nein, aber es ist einfach oft, wie weit besetze ich mich damit auseinander und mache mir Gedanken. Ja. Und sauer ist gleich da, ne? Der war sauer. Dabei war der bitter, ne? Sag ich, was ein Campari oder was ein Zitrone? Ja. Ah ja, stimmt. Aber das ist halt.
Ursula, ich glaube, wir brauchen einen Kurs.
Schaut so aus.
Haben wir auch. Ich habe sogar am Samsung zwei Plätze frei.
Wir kommen. Christoph und ich machen mit.
Ich muss übrigens zum Anfang zurückkommen. Die Kaffeemaschine bei uns im Büro ist gerade defekt. Das ist wirklich ein Desaster. Das ist ein echtes Desaster.
Was sollen wir so reparieren?
Ich sehe schon bei der Reparatur. Nein, die steht schon dort. Wir haben da irgend so eine Leasingmaschine oder was auch immer. Also wir werden jetzt eine neue kaufen müssen. Aber das ist
der Angebot.
Ja, gerne. Ja, da reden wir nachher drüber.
Genau.
Ja.
Machen wir noch einen Podcast. Ja. Danke an euch beide für eure Zeit.
Vielen lieben Dank.
Wir haben viel gelernt über Kaffee, aber es sind mehr Fragen als vorher.
Ja, ganz ehrlich, wir haben nicht einmal angefangen. Ja.
Wir wissen, dass wir nichts wissen über den Kaffee.
Außer, dass ich ihn in der Früh und am Nachmittag brauche.
So ist es.
Immer. Danke
meine
vielmals.
Herren, vielen Dank.
Danke.
Ursula, was nehmen wir jetzt aus unserem Kaffeehausbesuch beim Patrick mit?
Ich nehme wahnsinnig viel mit und ich glaube, wir könnten es noch unendlich fortsetzen. Er hat es eh richtig gesagt, wir sind erst am Beginn. Das Erste ist, wir werden diesen Kurs bei ihm machen, finde ich, weil ich habe jetzt mehr Fragen noch als vorher und ich möchte von ihm lernen, für welchen Kaffeegeschmack ich welchen Kaffee trinke. Ich war überrascht von seiner Gegenüberstellung Kapsel versus Siebträger, weil ich bin Fraktion Siebträger. Aber ich glaube, für meinen Kaffeekonsum macht das gar keinen Sinn.
Die positive Bewertung nämlich, das hat mich auch erstaunt irgendwie. Und ich habe wie immer, so wie du, mehr Fragen, obwohl wir so viele Antworten erhalten haben, das muss man auch sagen. Aber für mich ist irgendwie die Essenz, das Produkt ein wenig stärker für mich in den Fokus zu nehmen, mich stärker mit dem Kaffee, den ich konsumiere, zu beschäftigen, zumindest mit dem, den ich als Genussmittel zu mir nehme und nicht als Beigabe, wie ich erzählt habe in der Früh zum Beispiel.
Der Kaffeehag in der Früh,
genau,
das
so
ist dir
ist
wurscht.
Es, ja.
Ja, und mehr darauf zu schauen, der Patrick hat gesagt, was ein Minimumpreis für ein Kilo Kaffee als Orientierung ist, damit ich sicher sein kann, dass die Bohnen gut sind, egal wie ich es dann trinke und dass ich aber auch ein faires Produkt kaufe. Wir haben es ja auch diskutiert. Qualität und Geschmack ist das eine. Kann ich sicher sein, dass es den Kaffeebauern gut geht, die am anderen Ende der Welt sitzen? Weil die blenden wir ja recht aus. Also es hat ja ganz viele Dimensionen. Das finde ich gar nicht so einfach zu bewerten. Aber für mich hat der Patrick ein paar ganz klare Anleitungen gegeben. Also überlegen, welchen Kaffee trinke ich, wann trinke ich ihn, wie will ich ihn trinken, welche Bohne, wie gehe ich mit der Maschine um, egal ob es ein Siebträger oder Vollautomat ist, und hole ich mir nicht einfach vom Profi ein bisschen eine Hilfe, bevor ich mich entscheide?
Wir holen uns die Hilfe auch in anderen Bereichen, beim Wein zum Beispiel, bei Nahrungsmitteln, und ich glaube, wir sollten das auch beim Kaffee machen, und wir werden einen Barista-Kurs besuchen, in dem wir alles über den Kaffee lernen und auch über die perfekte Zubereitung.
Und dann schauen wir danach, ob du immer noch Kaffeehack trinkst.
Wahrscheinlich nicht.
So ist es. Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zetzerle. Wir erscheinen alle 2 Wochen mit einer neuen Folge. Und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt.
Produziert von Georg Frerer und dem Team Audio Funnel.